Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung. Sie spricht ein Thema an, das weder trendy ist noch eingängig. Und höchstwahrscheinlich würde ein Marketingprofi, der etwas vom Geschäft versteht, den Kopf schütteln, liebe Kirchenleute, das ist viel zu kompliziert für so ein Motto. So kommuniziert man nicht, wenn man eine wirklich gute Botschaft rüberbringen will. Das stimmt. Diese Jahreslosung ist eher gegenläufig als eingängig. Die hat irgendwas Widerständiges, finde ich. Aber das passt gut zur jungen Geschichte der Jahreslosungen. Die Jahreslosungen gibt es so seit 1930. Da wurden die vom Vorsitzenden des Evangelischen Reichsverbandes Weiblicher Jugend und dem damaligen CVJM, dem Vorläufer kirchenintern in den Jugendbereichen, sozusagen verwandt, etabliert, und dann ab 1934 galten die Jahreslosungen in der gesamten evangelischen Kirche, um den NS-Parolen etwas entgegenzusetzen. Und ab 1969 wurden die Jahreslosungen dann auch in der katholischen Kirche übernommen. Die Jahreslosung 2020, so haben Sie das gehört, eben im Text, ist wortwörtlich der letzte Schrei. Der letzte Schrei eines Menschen, der so seine letzte Hoffnung auf Jesus setzt, dem er ja hier zum ersten Mal begegnet. Dieser Ausruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben, markiert so einen Wendepunkt in dieser berührenden Geschichte dieses Vaters, der Heilung für seinen kranken Sohn sucht und dabei alle Hoffnung auf Jesus setzt. Ich möchte aber heute diese Geschichte nicht auslegen, sondern nur bei diesen fünf Worten bleiben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und mein erster Punkt ist ich. Ich glaube. Glaube ist ja immer etwas sehr Persönliches, etwas zutiefst Subjektives. Ich glaube, das heißt nicht, dass Glaube nicht den Anspruch erhebt, sich auf etwas Objektives, auf das Evangelium von Jesus Christus, auf das Wort Gottes zu beziehen, natürlich. Aber trotzdem ist Glaube etwas sehr Subjektives. Können wir uns so klar machen. Wer niemals verliebt war, also ich liebe dich gefühlt, gedacht oder gesagt hat, am eigenen Leib und in der eigenen Seele erfahren hat, der weiß nicht, was Liebe ist. Wer niemals halbherzig, zaghaft oder felsenfest und überzeugt gesagt hat, ich glaube an Jesus Christus, wer das noch niemals gefühlt oder gedacht hat, der versteht nicht, was es heißt zu glauben. Glaube ist etwas Subjektives. Natürlich kann man den Glauben eines Menschen von außen analysieren und beschreiben, so wie das Wissenschaftler tun. Aber wer den Glauben selber nicht kennt, der kennt den Glauben nicht wirklich. Der kann nichts wirklich darüber sagen. Und darum, liebe Gemeinde, ist es ja auch so schwer, jemandem, der nicht an Jesus Christus glaubt, zu erklären, was Glaube ist. Den Inhalt, den können wir immer leicht erklären, also woran wir glauben. Aber wie sich das eigentlich für mich anfühlt, was das für mich bedeutet, was das ist, was das mit mir macht zu glauben, das ist ganz schwer, wenn überhaupt, zu vermitteln. Versuchen Sie mal jemandem zu erklären, die Farbe gelb. Was ist gelb? Das heißt, Sie müssten noch auf irgendwas zeigen, was gelb ist, um zu sagen, das ist gelb, dann weiß derjenige das. Aber selbst da kann es sein, dass nicht alle, die hier sind und alle Menschen die Farbe gelb gleich wahrnehmen. Auch da kann es Unterschiede geben. Es gibt Wahrnehmungen, liebe Gemeinde, die habe ich nur für mich selbst. Die sind nicht einfach objektivierbar. Die sind nicht einfach überprüfbar. Kann ich nicht einfach sagen, guck, hier ist es. Aber sie sind trotzdem zutiefst real, weil sie aufs Engste mit mir und meiner Person verbunden sind. Sie gehören zu uns. Sie sind Teil unseres Ichs. Und mit dem Glaube verhält es sich ähnlich. Mein Ich und meine Gefühle gehören zum Glauben. Ohne Ich kein Glaube. Also da muss jemand sein, der sagt, ich glaube. Das Ich vor dem Glauben weist uns darauf hin, dass Glaube immer so etwas ist wie ein unmittelbares Gefühl und auch eine intuitive, eine innere Gewissheit. Und deshalb ist Glaube viel mehr als eindeutig beweisbares und locker kommunizierbares Wissen. So eine intuitive Gewissheit hatte wohl auch der Mann, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dass er das sagen konnte oder dass Sie und ich das überhaupt sagen können, dazu gehört noch mehr als eine intuitive Gewissheit. Dazu gehört auch immer, dass Gott an mir handelt. weil Gott zuallererst dafür sorgt, dass ich ein unmittelbares Gefühl des Glaubens bekomme, dass sich eine intuitive Gewissheit einstellt. Glaube kommt niemals nur aus mir selbst. Glaube ist immer ein Geschenk an mich, das mir in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit seinem Wort dargeboten wird, angeboten wird, geschenkt wird. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann heißt das immer, Gott hat an ihnen gehandelt. Dann hat er sie mit Glauben beschenkt. Denn Gott selbst ist immer der Grund und die Ursache dafür, dass sie oder irgendjemand sagen kann, ich glaube. Glaube ist also von Gott gewirkt und subjektiv, weil jeder Mensch anders ist und auch anders glaubt. Wer sagt, ich glaube, der nimmt immer eine bestimmte Perspektive auf Gott ein, auf sich selbst, auf diese Welt. Und das wird uns Glaubenden ja oft zum Vorwurf gemacht. Aus der objektiven Sicht der Naturwissenschaft ist das ja eigentlich nichts, was wir wissen, was wir haben im Glauben. Wir haben ja nichts in der Hand. Wir können ja nicht sagen, guck, da ist Gott oder guck, da ist Gott. Kann man überprüfen mit irgendeiner Maschine, mit irgendeinem Gerät. Geht nicht. Und deshalb ist für viele Menschen heute Glauben sozusagen eine minderwertige Kategorie. Wissen, Glauben und darunter kommt Meinen. Also irgendwo zwischen Meinen und Wissen liegt Glauben. Man weiß es nicht so genau. Und dann wird den Christen oft vorgeworfen, wer glaubt, der denkt nicht richtig, der sieht die Welt aus einer verkehrten Perspektive. Wer glaubt, ist unwissenschaftlich, irrational, unvernünftig. Und wie die Vorwürfe alle heißen. Seit etwa 200 Jahren hat es der Glaube schwer in unserer Region, in Europa, in der westlichen Welt. Da begann sich sozusagen der Wind zu drehen und eine neue Erkenntnismatrix, die völlig ohne Gott auskommen mochte, setzte sich durch. Und Glaube wurde sozusagen immer weiter in der Wichtigkeit nach hinten durchgereicht. Ja, die Welt wurde nicht mehr erklärt, indem mit Gott argumentiert wurde, sondern gerade indem argumentiert wurde, da ist kein Gott. Und was blieb? Bis heute, das ist noch so ein Lückenbüßer-Gott. Also was wir noch nicht erklären können, naturwissenschaftlich, da sagen viele, oh, da ist Gott am Werk. Ja? Aber wenn das mal so erklärt ist, ist auch da Gott weg. Also dieser Lückenbüßer-Gott, der bringt uns auch nicht weiter. Aber das hängt damit zusammen, dass sich unsere Erkenntnismatrix seit der Aufklärung so verändert hat. Also, gründet, wer sagt, ich glaube, sein Leben deshalb bloß aus Vermutungen, ist er völlig irrational, ist er gar unvernünftig? Natürlich nicht. Denn ein Beispiel, ob wir einen Mensch lieben oder ob uns jemand liebt, mit dem wir zusammen sind, mit dem wir eng zusammen sind, das vermuten wir ja nicht nur. Das meinen wir ja nicht nur. Wir wissen das ganz einfach. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und wenn uns dann jemand fragen würde, woher weißt du das, dass der dich liebt, dass du den oder die liebst? Dann würden wir möglicherweise die Geschichte unserer Liebe erzählen, unserer Beziehung erzählen. Wir würden von Gefühlen erzählen, von Erfahrungen des Vertrauens. Wir würden von Treue und dann sagen, nein, ich täusche mich nicht. Ich weiß, dass der oder diejenige mich liebt und ich ihn oder sie. Das wissen wir ganz einfach. Und genauso ist es mit dem Glaube an Jesus Christus. Der ist nicht unvernünftig oder dumm, sondern der befindet sich ganz einfach auf einer anderen Ebene. Hier ist der Glaube als objektivierbares Wissen. Das sind zwei verschiedene Erkenntnisformen, die nicht einfach verglichen und vermengt werden dürfen. Glaube ist immer subjektiv. Das heißt aber nicht, dass das eine Schwäche wäre, zu sagen, ich glaube, sondern das ist eine Stärke. Weil dieses Ich glaube doch zum Ausdruck bringt, dass Gott mich möchte, dass er in mir Glauben geweckt hat, dass er mich sieht, dass er mir begegnet ist. Prüfen Sie sich einfach mal, ob Sie sagen können, ich glaube. Ob Sie das überhaupt sagen können oder ob Sie, wenn Sie an Jesus glauben, das sagen oder ob das jemand anderes in Ihnen ist. Denn viele von uns haben den Glauben von irgendwelchen Vorbildern gelernt und meinen, sie müssten genauso glauben wie das Vorbild, das sie hatten. Aber das stimmt nicht. Du glaubst, wie du glaubst, weil du bist unverwechselbar. Und ich glaube anders als alle von Ihnen hier. Und jeder von Ihnen glaubt anders als alle von Ihnen hier, weil Glaube zutiefst subjektiv ist. Deshalb haben Sie Mut zum selber Glauben. So wie sich der Glaube Ihrer Beziehung zu Jesus anfühlt, fühlt sie sich für niemanden anderen hier im Raum an, im Gottesdienst. Und lassen Sie sich bitte von niemandem einreden, wie es sich anfühlen müsste zu glauben. Das kannst nur du wissen und das weißt auch nur du, weil Gott dir sein Geschenk des Glaubens gemacht hat, das du annehmen musst und dann ist es deins und dann glaubst du und niemand anderes für dich, sondern du. Mein zweiter Punkt, Glaube. Ich hatte mir jetzt Glaube. Glaube, was ist das? Ich möchte das heute Morgen mal so definieren. Glaube ist mein unbedingtes Vertrauen auf Gott. Mein unbedingtes Vertrauen auf Gott, das mein ganzes Dasein von oben bis unten bestimmt. Glaube ist noch etwas. Glaube ist eine bestimmte Art von Erkenntnis, die mich, Gott, mich selbst und die Welt mit anderen Augen sehen lässt. So würde ich Glauben definieren. Glaube ist Vertrauen, habe ich gesagt. Und dieses Vertrauen wird in einem Menschen in der Begegnung mit Gott und seinem Wort geschenkt. Das habe ich eben schon mal gesagt. Gott begegnet uns Menschen am klarsten in der Person von Jesus Christus. So lesen wir das in der Bibel. Er ist das lebendige Wort Gottes. Das heißt, wenn Sie Gott in Jesus begegnen, in einem Gottesdienst, irgendwann, irgendwo in Ihrem Leben, dann ist das ein großartiges Geschenk für Sie, das Gott Ihnen macht. Dann ist das für Sie ein Geschenk der Freiheit, weil Sie frei werden, endlich das Wort Gottes zu hören, es zu begreifen für sich und ihm zu vertrauen. Und immer wenn Gott Ihnen begegnet in seinem Wort, durch Predigten, durch Bibellesen, durch Lieder, keine Ahnung, dann liegt das nie im Bereich Ihrer Möglichkeit, dann hat das nie etwas mit Ihrer Initiative zu tun. Sondern nochmal, das ist Gottes freies Geschenk an dich, wenn du ihm begegnest, wenn du sein Wort hören darfst und wenn du ihm glauben darfst. Und Glaube heißt da nichts anderes als, ich nehme das Geschenk an, das sich Gott mir gegeben hat. Ich atme frei, weil Gott zu mir gekommen ist und sich mir gezeigt hat. Ich werde frei, das Wort Gottes zu hören und auch zu halten. Glauben heißt Vertrauen, habe ich gesagt. Und Vertrauen heißt ja, ich verlasse mich auf irgendwas, was ein anderer mir sagt. Darauf verlasse ich mich. Die Zusage eines anderen. Und ich verlasse mich darauf, dass das stimmt, diese Zusage, die ein anderer oder eine andere mir gibt. Dass es stimmt, was der andere und gerechtfertigt ist, was er oder sie von mir fordert. Und Sie wissen das genauso gut wie ich, wir können nicht jedem vertrauen. Und bestimmt hat jeder von uns auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr Vertrauen missbraucht worden ist, dass ihnen jemand was zugesagt und versprochen hat und er hat es nicht gehalten. Und das waren vielleicht nicht nur Handwerker. Vertrauen können wir doch nur denjenigen Personen, die treu sind, die verlässlich sind, die halten, was sie sagen. Und das wissen wir dummerweise nicht immer im Voraus. Aber von Gott wissen wir das sehr genau. Von Gott wissen wir das sehr genau. Er ist treu und zwar bedingungslos. Und Glaube, mein Glaube ist jetzt dein Vertrauen darauf, dass Gott treu ist. Dass ich mich an ihn halten darf, an seine Versprechungen, genauso wie an seine Forderungen. Vertrauen heißt, ich lasse mich auf Gott ein und sein Wort ist für mich da. Und dieses Vertrauen zu Gott, Glaube, ist immer eine Freiheit, ist immer eine Erlaubnis, trotz allem zu glauben, trotz vielleicht negativer Erfahrungen mit der Kirche, mit schlechten Erfahrungen mit anderen Christen, vielleicht trotz mancher Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, zu glauben trotz ihres eigenen Hochmutes, dass sie meinen, ich habe mein Leben ja selbst im Griff, was brauche ich denn einen Gott? Und zu glauben auch trotz ihrer Angst, die sie vielleicht haben im Leben. Ob das denn stimmt? Das ist die Freiheit zu glauben, trotz alledem. Du bist frei zu glauben. Und noch etwas. Glaube ist auch ein endgültiges Verhältnis. Gott hat sich ja festgelegt, wer er für sie, für mich und für sie sein will. Er ist mir gegenüber treu, daran ändert sich nie was. Er ist ihnen gegenüber treu, daran ändert sich nie was. Natürlich gibt es Schwankungen in meinem Glauben. Aber im Blick auf Gott ist Glaube etwas Endgültiges. Wer glaubt, ist gehalten, immer. Auch wenn sie verwirrt sind, auch wenn sie zweifeln, auch wenn da Unglaube in ihnen ist. Und in diesem Sinn ist auch die Jahreslosung zu verstehen. Der Vater des kranken Jungen ist Jesus begegnet und vertraut ihm. Darum sagt er, ich glaube. Und gleichzeitig ist das alles so neu für ihn und er spürt, wie viel Zweifel in ihm sind. Und darum sagt er ehrlicherweise, hilf meinem Unglauben. Kennen Sie das auch von sich? Natürlich haben Sie Ihr Leben irgendwann mal Jesus anvertraut. Natürlich glauben Sie an ihn. Aber in bestimmten Situationen sind da doch Zweifel. Ist ja da doch Unglaube da. Und das ist beides offensichtlich gleichzeitig möglich. Was ist zu tun, wenn Sie in sich Unglaube feststellen? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, meinen Unglauben nicht allzu ernst zu nehmen. Ich lenke dann meine Aufmerksamkeit lieber auf Gott, auf seine Zusagen, erinnere mich an seine Treue. Das nehme ich ernst, was Gott zu mir sagt. Nicht das, was ich denke immer. Und ich erinnere mich daran, dass Jesus ja für mich gebetet hat, dass mein Glaube nicht aufhört. Darauf vertraue ich, nicht auf meine Befindlichkeit. Praktisch geht das gut, das kennen Sie vielleicht auch durch Singen oder Hören von geistlichen Liedern oder ich lese gerne Dinge, die mich wieder auf andere Gedanken bringen und mir inneren Halt geben. Das andere, Glaube ist Vertrauen, Glaube ist auch Erkennen. Glaube ist Erkennen. In Christus ist Gott Mensch geworden, Logos geworden, wie es im Johannes-Evangelium Kapitel 1 heißt. Glaube beruht auf diesem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das in Jesus Mensch geworden ist, das ist nicht unverständlich, das ist nicht unvernünftig, sondern das ist völlig klar, das ist völlig eindeutig und das ist wahr. Und so will sich Gott in seinem Wort, in seinem Logos, unserer Vernunft als Wort der Wahrheit zu erkennen geben. Da, wo Gott zu Ihnen spricht, spricht er das als Wort der Wahrheit. Und der Inhalt unseres Glaubens, das, woran wir glauben, das beruht auf Erkenntnis dieses Wortes der Wahrheit. Glaube ist nicht irrational oder supranational, sondern in einem bestimmten Sinne sehr rational, sehr vernünftig. Durch den Glauben an Jesus Christus wird Ihre Vernunft erleuchtet, damit wir erkennen können, wer Gott ist und was er von Ihnen fordert und was er uns schenkt. Durch den Glauben an Jesus werden wir frei, in dieser Wahrheit Gottes zu leben. Und diese Wahrheit Gottes ist eine andere als die 1 und 1 gleich 2, sondern die Wahrheit Gottes ist für Sie und für mich immer eine Lebenswahrheit, die mein ganzes Leben umfasst und die uns lehrt, wie wir uns selbst, wie wir Gott und die Welt mit anderen Augen sehen können. Und für mich bedeutet diese Lebenswahrheit Gottes mit an erster Stelle, dass ich durch sie den Sinn meines eigenen Lebens gefunden habe. Denke, wer an Jesus glaubt, der hat den Sinn seines Lebens gefunden, der muss nicht mehr unbedingt danach suchen. Der Vater des kranken Sohnes hat erkannt, dass Jesus die Wahrheit spricht, die Wahrheit ist. Und darum sagt er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nun kann es ja sein, dass manche von Ihnen Probleme haben mit der Wahrheit des Glaubens und sagen, das ist nichts für mich, ich verstehe da manches gar nicht. Dann wenden Sie sich bitte nicht ab, sondern bleiben Sie dran. Es finden sich bestimmt für Sie hier in der Gemeinde Gesprächspartner, die Ihnen helfen, denkerische Probleme mit dem Glauben anzugehen und redlich zu behandeln. Sprechen Sie mich an. Und wenn Sie schon länger glauben, bitte ich Sie, nicht denkfaul zu werden. Oder Glauben und Denken irgendwie meinen gegeneinander ausspielen zu müssen. Glauben und Denken gehört immer zusammen und wir brauchen beides, den Glauben und das Denken, um die komplexen Fragen unseres Lebens anzugehen und einen erleuchteten Verstand, um Antworten zu finden. Mein dritter Punkt ist der Unglaube. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So empfinde ich das auch manchmal. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Natürlich glaube ich an Jesus und natürlich weiß ich, dass ich Gottes geliebter Sohn bin. Das steht vollkommen außer Frage, daran zweifle ich auch nicht. Und trotzdem bin ich oft weit von dem entfernt, was Jesus zum Vater des kranken Kindes sagt, vor dem Vers, der die Jahreslosung ist. Da heißt es, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich kann das lesen, aber glauben Sie das wirklich so? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt? Ich muss Ihnen ehrlich sein, ich kann das so nicht immer glauben. Ich zweifle daran. Stimmt das denn? Ist das denn so? Und ich erlebe das bei mir, dass mein Nichtglaube, dass meine Zweifel immer so etwas sind wie ein Begleiter des Glaubens. Beides ist da. In der Bibel kommt ja Unglaube und Zweifel nicht immer so gut weg. Bei Zacharias, Anfang des Lukas-Evangeliums, beim singenden Petrus, beim ungläubigen Thomas. Und darum gibt es manchmal bis heute unter Christen die Einstellung, die Zweifel in Glaubensdingen einfach unterdrücken will und sich selbst und anderen verbietet, du darfst nicht zweifeln. Das ist so wie der rosa Elefant im Raum. Sie werden dann zweifeln. Es hilft nicht, sich Zweifel zu verbieten, Fragen zu verbieten, Unglauben zu verbieten. Das ist grundverkehrt. Wahrer Glaube, liebe Gemeinde, ist immer angefochtener, ist immer auch fragender, ist immer auch zweifelnder Glaube. Wir leben als Christen doch immer in der Spannung zwischen den großartigen Zusagen Gottes und der Realität des Lebens, wie wir sie manchmal erfahren, und da steht manchmal diametral entgegen. Das passt einfach nicht zusammen. Sie hören hier im Gottesdienst, wie kraftvoll Gott ist und fühlen das auch und wollen das und sind dann wieder zu Hause in ihrer Wohnung und fühlen sich wieder klein und hilflos. Oder Sie hören hier vielleicht von Heilungen und von großartigen Dingen in der Bibel stehen und dann sind Sie zu Hause und sagen, ja, was ist mit meinen Beschwerden? Da ändert sich ja gar nichts. Verstehen Sie, da trifft sozusagen unsere Lebenswirklichkeiten auf die Zusagen Gottes. In unserer Gemeinde sind Zweifler willkommen, sehr sogar. Und wer nicht glaubt, glauben kann ebenso. Wir wissen, dass hier keine geistlichen Titanen zu Hause sind, sondern Menschen, die glauben und denen Zweifel und Unglaube nicht fremd sind und das auch wissen und damit ehrlich ringen. Zweifel und Glaube sind bei uns kein Gegensatz, sondern sie sind aufeinander bezogen. Zweifel können positiv sein, sie hinterfragen mich, sie helfen mir, dass ich mich von Gott hinterfragen lasse. Zweifel können auch dazu führen, dass ich zur Erkenntnis letzter Gewissheit komme. Bei Augustinus war das so. Der hat einfach alles hinterfragt, was er bisher in seinem Leben gemacht hat. Und übrig geblieben ist dann nur noch für ihn die Begegnung mit Gott. Und dann ist er Christ geworden. Und ich glaube manchmal, wem alles zweifelhaft geworden ist, wer alles hinterfragt, der steht ja mit Gott vor leeren Händen da. So wie der Vater mit der Geschichte. Der weiß nicht mehr, wo er sich anders hinwenden soll. Der vertraut nicht mehr auf sich selbst, auch nicht mehr auf die eigenen Erfahrungen, sondern der ist bereit, Gottes bedingungslose Gnade zu empfangen und zu glauben. Also Zweifel, finde ich, sind nicht einfach nur schlecht. Können natürlich auch schlecht sein, wenn sie in die Verzweiflung treiben. Wenn sie bei ihnen das Vertrauen in Gottes Zusage, in sein Wort zerstören, dann sind Zweifel ganz schlecht. Dann holen sie sich dringend Hilfe, dann muss damit umgegangen werden. Und scheuen Sie sich nicht, dann andere zu fragen, die mit Ihnen reden und für Sie beten. Ich finde, der Vater in unserer Geschichte macht es richtig. Er bringt seinen Unglauben, seine Zweifel einfach vor Jesus. Hilf meinem Unglauben, das ist ein Gebetsruf, ein aufrichtiges Gebet. Und ich finde, hier ist wieder das Gebet der Schlüssel, um das Vertrauen in Jesus zu stärken, um einen tieferen Glauben zu bekommen, um die Glaubensarmut zu vertreiben sozusagen, dass der Glaube wächst und der Unglaube kleiner wird. Und das ist unser Ziel als Christen, im Glauben zu reifen, tiefer zu werden und nicht unsere Zweifel zu kultivieren. Kommen zum Schluss. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Machen Sie doch diese Jahreslosung in diesem Jahr zu Ihrem täglichen Gebet. Und betonen Sie dabei jedes Wort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und beten Sie das jeden Tag. Das wird Sie stärken und Sie werden reicher werden an Glauben in Christus. Glaubensarmut, Kleinglaube, Unglaube werden weniger, wenn Sie bekennen, ich glaube, Jesus, bitte hilf meinem Unglauben. Bleiben Sie bitte dran an dieser Jahreslosung und lassen Sie unsere Erfahrungen mit der Jahreslosung immer mal wieder miteinander teilen in der Gemeinde. Vielleicht in den Hauskreisen, in persönlichen Gesprächen oder auch hier im Gottesdienst als persönliche Berichte. Ich bin gespannt, was mit mir, mit Ihnen, mit unserer Gemeinde geschieht, wenn wir jeden Tag beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.